ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Im ersten Moment scheint der Fall, über den wir heute sprechen, ganz eindeutig. Ein Mann tötet zunächst seine Frau im Schlaf und suizidiert sich anschließend. Doch mit Hilfe verschiedener Ermittlungsschritte zeigt sich schon bald, so war es nicht. Im Gegenteil, es handelt sich um einen Doppelmord, mit dem es die Ermittler hier zu tun haben. Vorab noch ein Hinweis. Wir werden in dieser Folge auch etwas ausführlicher über Blutspuren am Tatort sprechen, ebenso über entstandene Verletzungen an den Opfern, die bei der Aufklärung des Falls eine Rolle gespielt haben. Selbstverständlich immer nur so weit es für das Verständnis nötig ist und nicht darüber hinaus.
Man könnte dem ersten Eindruck nach davon ausgehen, dass vielleicht sich eine Streitigkeit ereignet hat und aufgrund dessen eine Person auf die andere losgegangen ist. Aber insgesamt war es ein sehr martialischer Anblick. Es war sehr viel Blut und sah sehr brutal aus.
Rechtsmediziner dann auf dem Rückweg waren, riefen sie mich dann nochmal an und teilten mit, dass sie irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl haben und sich dann spontan entschieden haben, außerplanmäßig die Obduktion von Karl doch auf Sonntag zu legen, um eben möglichst schnell Klarheit zu bekommen. Eben einfach das Bild vor Ort, wo einfach ja alle große Fragezeichen hatten und ein ungutes Gefühl dabei hatten, ob es tatsächlich ein erweiterter Suizid war oder nicht.
Das sind Fabian Hummel und Diana Fürst, die wir hier gerade gehört haben, und die beiden Ermittler im Fall, über den wir heute sprechen. Den Doppelmord von Altenstadt, der 2023 geschehen ist. Mein Kollege David Kopp hat sich ausführlich damit beschäftigt und unter anderem die beiden Ermittler getroffen. Hallo David.
Salut Anna.
Mein Name ist Anne Eichhorn und damit auch Hallo an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast ARD Crime Time, werbefrei zu hören in der ARD Audiothek. Der heutige Fall, der bringt noch eine Besonderheit mit sich, denn hierfür ist auch ein sogenanntes biomechanisches Gutachten erstellt worden. Und das hat bislang ja Seltenheitswert in polizeilichen Ermittlungen oder Mordermittlungen. David, ohne zu viel vorwegzunehmen, was hat es damit auf sich mit diesem Gutachten?
Kurz gesagt geht es darum, menschliche Bewegungen am Computer zu rekonstruieren, also digital nachzuzeichnen und dann herauszufinden, ob ein Tatablauf so gewesen sein kann oder ob es nicht im Bereich des Wahrscheinlichen ist.
Unsere Kolleginnen und Kollegen der MDR-Sendung Einfach Genial haben sich dieser Forschung in einer ihrer Sendungen außerdem ja sehr ausführlich gewidmet. Da haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Gelegenheit, sich visuell einen Eindruck von diesem Gutachten, von dieser Forschung und der Technik zu machen. Den Link zur Sendung, den finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Wir beschreiben das aber auch später in dieser Podcast-Folge noch ausführlicher. David, du hast dich, wie gesagt, in den Doppelmord von Altenstadt intensiv eingearbeitet und viele Informationen dazu zusammengetragen. 2023 hat sich der Fall ereignet, das wissen wir jetzt. Was sind denn die Details? Wo liegt Altenstadt und wie fängt das alles an, die Ermittlungen?
Altenstadt liegt in Bayern im Regierungsbezirk Schwaben. Das ist ungefähr zwischen Neu-Ulm und Memmingen, so in der Mitte der beiden Städte. Hat ungefähr 5000 Einwohner, liegt direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg. Ungefähr eine halbe Stunde Fahrzeit von Neu-Ulm in Richtung Süden, um dann nach Altenstadt zu kommen. Eine sehr ländliche Gegend. Altenstadt besteht auch aus verschiedenen Ortsteilen. Und die Tat oder der Zeitraum, in dem wir hier sprechen, du hast schon gesagt, 2023, am Samstag, dem 22. April 2023, da wird die Polizei informiert über ein mögliches Tötungsdelikt. Es werden nämlich zwei Leichen in einem Wohnhaus gefunden. Die Lage ist zunächst unklar, deswegen geht die Information an die beiden Ermittler, Diana Fürst und Fabian Hummel, die haben eigentlich frei und müssen sich dann darum kümmern und dahin fahren.
Und von wem wird die Polizei da alarmiert?
Das ist die erwachsene Tochter der toten Frau, die da gefunden wurde. Die Tochter war zunächst von Kollegen der Mutter kontaktiert worden, weil sie nicht zur Arbeit erschienen war. Und nachdem dann die Tochter bei der Mutter nachgefragt hat, was denn los sei, die Mutter einfach nicht reagiert hat auf Nachrichten, auf Anrufe, da ist dann die Tochter zusammen mit ihrem Mann zum Haus der Mutter gefahren und wollte nachschauen. Also das ist das Haus, in dem die Mutter und ihr Ehemann wohnen. Der Partner der Tochter ist dann zuerst in das Haus rein und hat nachgesehen. und hat dann im Schlafzimmer zwei Tote gefunden. Es muss ein sehr unschöner Anblick gewesen sein. Deswegen haben die beiden dann auch den Notruf alarmiert. Und der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod feststellen von beiden.
Und wie eingangs erwähnt, hast du für deine Recherchen auch nochmal ausführlich mit den leitenden Ermittlern gesprochen. Einer davon ist Kriminalhauptkommissar Fabian Hummel. Und er hat dir beschrieben, welches Bild die Beamten da am Tatort vorgefunden haben.
Da war es dann eben so, dass der Karl auf dem Bett lag, rücklings, mit geöffneten Unterarmen. Neben ihm lag ein Messer, das blutverschmiert war. Im gesamten Schlafzimmer war überall Blut zu sehen. Und rechts vom Bett auf dem Boden lag die Monika, am ganzen Körper blutverschmiert und mehrere sichtbare Messereinstichstellen.
Ja, Karl und Monika sind also die beiden Toten und das Bild, das sich den Ermittlern hier zeigt, das ist ziemlich blutig. Wer sind denn Karl und Monika?
Karl und Monika sind ein Ehepaar, das seit 2018 gemeinsam in dem besagten Haus lebt. Für beide ist das nicht die erste Ehe. Karl hatte schon zwei erwachsene Kinder aus vorhergehenden Ehen. Auch Monika war vorher schon verheiratet. Karl war damals 70 Jahre alt. Sein großes Hobby war Taubenzüchter. Also er war Rentner und hat sich dann sehr viel mit seinem Hobby Taubenzüchten beschäftigen können. Zudem war er starker Raucher. Und Monika, wesentlich jünger, 55 Jahre alt, die hatte ein Spielwarengeschäft. Daher musste sie auch samstags arbeiten, wo sie ja an diesem besagten 22. April nicht erschienen ist. Und damit haben die Ermittlungen dann begonnen.
Und wie gehen die Beamten in diesen ersten Stunden nach dem Auffinden vor? Was passiert da alles?
Es findet natürlich viel Spurensicherung statt vor Ort, vor allem im Schlafzimmer. Das ist sehr kleinteilig. Das ganze Haus wird abgesucht, aber die größte Arbeit findet im Schlafzimmer statt. Auch in der Küche ist eine Besonderheit. Es steht eine einzige Schublade offen, das ist die Besteckschublade. Das ist auffällig. Und dann schauen sich die Polizisten natürlich auch in der Umgebung um. Direkt vom Haus fließt ein kleiner Bach. Da sind dann die Taucher unterwegs und suchen diesen Bach ab. Unmittelbar nach dem Auffinden werden auch die direkten Nachbarn befragt, ob ihnen etwas aufgefallen ist. Außerdem sichert die Polizei die Aufnahmen von Überwachungskameras aus der Umgebung, also von privaten Kameras. Und natürlich werden auch direkt vor Ort die Leichen begutachtet.
Und aus dieser Situation heraus, wie die Leichen da vorgefunden werden oder wurden, lässt sich schon eine erste Theorie ableiten. Das beschreibt Fabian Hummel.
Aus unserer Sicht hat sich so dargestellt, dass der Karl zuerst die Monika mit mehreren Messerstichen erstochen hat und dann im Anschluss sich selbst die Unterarme geöffnet hat und sich selbst suizidiert hat.
Und was würde das dann für die Ermittlungen bedeuten, wenn dem so wäre? Wie würde das dann weitergehen?
Also das war der allererste Eindruck, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und die Polizei muss ein mögliches Verbrechen ausschließen. Das ist erstmal das Erste. Und die Obduktion kann natürlich trotzdem stattfinden, um dann weitere Erkenntnisse zu bekommen. Beispielsweise um herauszufinden, wie Verletzungen entstanden sind, in welcher Reihenfolge, wie der Winkel, die Einstichwinkel sind. Genauso müssen die Ermittlungen im Umfeld zeigen, ob es jetzt ein Mord sein könnte oder Morde. Zwei Menschen wurden ja getötet.
Finden Sie denn jetzt dementsprechend dieser Theorie, erweiterter Suizid, sowas wie einen Abschiedsbrief oder irgendwas Ähnliches, was darauf hindeuten könnte, was diese Theorie unterstützt?
Nein, nichts dergleichen. Es gab da zwar nur einen Arzttermin, den Karl, das männliche Opfer, wenige Tage vorher noch gehabt hatte. Das hätte jetzt ausschlaggebend sein können, wenn er da eine sehr schlechte Diagnose bekommen hätte. Aber man wusste es einfach nicht und man musste es einfach prüfen. Das hat sich dann im weiteren Verlauf aber zerschlagen. Es war nicht so, dass er da irgendwie eine schlimme Nachricht vom Arzt bekommen hat. Also nicht nur ein erweiterter Suizid, sondern auch ein mögliches Tötungsdelikt steht dann weiter im Raum.
Und was könnte wiederum dafür sprechen?
Die Rechtsmediziner wollten die Leichen möglichst schnell untersuchen, weil sie schon das Gefühl hatten, dass da mehr dahinter stecken könnte. Deswegen wurden beide Leichen noch am Sonntag obduziert. Dann gibt es auch einen Hinweis, dass es eben kein Suizid war, nämlich die bereits erwähnten Schnitte an den Unterarmen von Karl O. Die waren so gravierend tief, dass man sie sich, so die Ermittler und auch die Rechtsmediziner, gar nicht selbst hätte zufügen können. Sie waren einfach nicht typisch für einen Suizid.
Und was hat dann die Obduktion von Karl O. noch ergeben?
Vielleicht erstmal zu den Todesursachen bei Karl O. Ihm wurde die Luftzufuhr abgeschnitten, also vermutlich erwürgt. Dazu kam dann noch, dass er eine Prothese im Mund getragen hat, die dazu beigetragen haben dürfte, dass er erstickt ist. Und dann die Verletzungen am Arm, die wir schon angesprochen haben, die sollten ja wohl so aussehen, als sei es ein Suizid gewesen. Die sind postmortal entstanden, sagen die Rechtsmediziner, also nach dem Tod. Und an diesen Schnittwunden ist wenig Blut ausgetreten, was auch sehr untypisch ist. Außerdem wurden Merkmale gefunden, dass Karl nach dem Tod nochmal bewegt wurde. Es gab so Schürfwunden. Er wurde also wohl aufs Bett gelegt, wie ihn die Ermittler dann gefunden haben. Und bei Monika ist es so, die wurde einen Tag später obduziert, am Montag, dem 24. April. Und bei ihr ist es so, dass sie mit mindestens 44 Messerstichen erstochen wurde, zum Teil sehr heftige Stiche. Und der Tod bei ihr kam dann durch Verbluten. Sowohl ihrer als auch die Verletzungen von Karl könnten mit einem Küchenmesser übereinstimmen, das auf dem Bett gefunden wurde. Man muss sich das vorstellen, die Leiche von Monika lag rechts neben dem Bett, Karl lag links auf dem Bett und ungefähr in der Mitte lag dieses Messer.
Das heißt also, schon ab Sonntagnachmittag mit dem Obduktionsergebnis von Karl O. ist klar, das hier ist ein Verbrechen. Diese Theorie vom erweiterten Suizid, die ist ganz schnell widerlegt. Aber der oder die Täter haben offenbar ja alles versucht, um es danach aussehen zu lassen. Stellt sich die Frage, wer ist imstande, jemandem so brutale Verletzungen zuzufügen? David, was ergeben denn dann die Ermittlungen? Wer kommt für so eine Tat in Frage? Hat da das Paar irgendwelche Feinde oder hat sich Ärger in irgendeiner Form eingehandelt, vielleicht aus den jeweiligen Vorgeschichten, die sie mit in die Familie gebracht haben?
Die Ermittler denken dann natürlich erstmal in alle Richtungen und es gibt mehrere verdächtige Personen, die zeitweise im Fokus stehen. Das ist zum Beispiel ein früherer Partner von Monika und auch frühere Partnerin von Karl. Einerseits gab es da im Fall von Monika laut Urteilsschrift in einer früheren Beziehung auch körperliche Gewalt, also von dem Partner an Monika. Doch der frühere Mann hatte für die betreffende Nacht ein Alibi. Und gleiches gilt für eine Ex-Frau von Karl. Beide Personen hätten aber auch gar kein Motiv gehabt. Da gab es also nichts, was irgendwie noch offen war. Was noch zu erwähnen ist, ist so ein klassischer Nachbarschaftsstreit, nenne ich das mal. Eine Nachbarin hatte mit Karl und Monika Streit wegen einer Hecke. Das war jetzt aber auch nichts, wo man sagen könnte, das ist sehr wahrscheinlich, dass das zu so einer solchen Tat geführt hat. Wesentlich größer als der Streit mit dieser Nachbarin ist ein anderer Streit, den Karl hat, und zwar mit seinem Sohn Patrick und dessen Frau Julia.
Das heißt, die beiden rücken jetzt in den Fokus. Was lässt sich denn zu denen sagen? Wie lassen sich ihre Lebensumstände beschreiben?
Patrick ist zu dem Zeitpunkt damals 37 Jahre alt. Er ist mit Julia verheiratet und die ist etwas jünger, 32 Jahre alt, als sich die Tat ereignet. Die beiden haben schon seit 2010 in dem Haus direkt neben Karl und Monika gewohnt, also nicht direkt nebendran, sondern die Grundstücke grenzen direkt aneinander, aber die Häuser, beiden Einfamilienhäuser, stehen alleine. Beide sind berufstätig. Patrick ist gelernter Kfz-Mechaniker, arbeitet aber als Werkzeugschleifer und Julia ist gelernte Bürokauffrau.
Und worüber die beiden dann mit Karl und Monika O. in Streit geraten sind, das beschreibt Kriminaloberkommissarin Diana Fürst.
Ja, im Endeffekt gab es eine Streitigkeit, die auch schon polizeilich angezeigt wurde, zwischen Patrick und Karl. Da ging es auch darum, dass Karl zum Beispiel seine Tauben versorgte auf dem Grundstück von Patrick und Julia und man sich da einfach immer wieder in die Haare bekam. Dann ging es so weit, dass eben Patrick und Julia zu Renovierungsarbeiten ihr Haus mit einer Hypothek belastet hatten. Karl wollte das nicht, hatte das auch notariell festgelegt. Und als er das herausgefunden hat, hat er das Ehepaar darauf angesprochen und dann kam es hier zum Streit. Das hat so weit geführt, dass man wirklich auch keinen Kontakt mehr miteinander hatte. Man muss vielleicht noch ergänzend erwähnen, dass Patrick und Julia eine gemeinsame Tochter hatten. Die war damals circa 2 Jahre alt. Und war auch bei den Großeltern oft zu Besuch. Das hat man dann komplett unterbunden und hat das Kind auch den Großeltern vorenthalten.
David, lass uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen, weil das jetzt gleich mehrere Streitpunkte waren, die Diana Fürst hier erwähnt hat. Also, dass Karl O. Taubenzüchter war, das haben wir schon gehört. Und der Taubenschlag stand offensichtlich auf dem Grundstück von Patrick und Julia, womit die beiden dann irgendwann nicht mehr einverstanden waren. Das war ein Aspekt. Das ist noch relativ einfach zu verstehen. Wie sieht es dann jetzt aber im Detail mit diesen anderen Streitpunkten aus? Wie war das mit dem Haus?
Es sind ja 2 Häuser und ursprünglich haben beide Grundstücke mit den Einfamilienhäusern Karl gehört. Jahre zuvor hat er sie aber beide an Patrick übertragen. Also war Patrick der Eigentümer. Karl wollte wohl verhindern, dass seine Ex-Frauen da irgendwie noch Anspruch erheben können und auch seine Töchter aus vorherigen Ehen, dass die nichts abbekommen. Das war wohl seine Intention. Deswegen eben die Überschreibung an Patrick. Aber Karl hatte sich für das Haus, in dem er mit Monika lebte, ein lebenslanges Wohnrecht eingeräumt. Das haben sie so im Vertrag festgehalten. Und außerdem hat er bestimmt, dass die beiden Grundstücke nicht belastet werden dürfen und auch nicht verkauft werden dürfen. Patrick hat dagegen aber dann verstoßen. Einmal hat er 2015 für die Sanierung des Hauses, in dem er und Julia gelebt haben, eine Grundschule eintragen lassen, ohne dass er das mit seinem Vater besprochen hat. Und im Jahr 2022 gab es dann außerdem Streit über die Kosten von Dachrenovierungsarbeiten, wie man diese Kosten aufteilt. Es ging da um das Dach von dem Haus, in dem Julia und Patrick gewohnt haben. Das Verhältnis ist also belastet, hat aber weiter bestanden. Monika hat auch öfter auf die Tochter aufgepasst von Patrick und Julia und die beiden haben sich um die Tiere von Karl gekümmert, wenn der mit Monika im Urlaub war.
Okay, also es gab kleinere Streitigkeiten, möchte ich es mal sagen, aber es gab jetzt keinen großen Knall.
Nicht sofort. Der kam aber dann im Herbst 2022, als Karl rausgefunden hat, dass sein Sohn das Grundstück eben belastet hat, obwohl Karl das ja gar nicht wollte. Und das hat dann so weit geführt, dass die Paare dann sich Anwälte genommen haben und vor Gericht gezogen sind. Und am Ende hat Karl Recht bekommen. Also die Richter haben gesagt, das, was da im Vertrag steht, das gilt. Und Patrick hätte das nicht einfach machen dürfen. Patrick und Julia hatten nun auch die Sorge, dass das Grundstück zurückübertragen werden könnte, dass sie also möglicherweise ihr Zuhause verlieren. Da hatten sie dann große Sorgen. Und da ist der Streit dann eskaliert. Die Tochter war nicht mehr zu Besuch bei Karl und Monika, wurde also nicht mehr rübergelassen zu den Großeltern, könnte man sagen. Und die beiden Seiten haben auch nicht mehr miteinander geredet. Das haben die Nachbarn natürlich mitbekommen und das dann wohl auch so der Polizei geschildert.
Okay, also tatsächlich ein wichtiger Punkt, den die Ermittler da hier erfahren. Wie gehen sie dann mit diesem Wissen weiter vor?
Ja, Patrick und Julia werden jeweils vernommen, kurz nach der Tat. Beide erzählen, dass sie mit Karl und Monika im Streit lagen. Aber sie sagen, sie seien in der Tatnacht nicht da gewesen. Sie hätten ein Alibi. Sie hätten nämlich bei einem Freund übernachtet, der heißt Geoffrey und wohnt circa 100 Kilometer entfernt auf der Schwäbischen Alb in Albstadt, erklärt Ermittlerin Diana Fürst.
Sie haben dann uns detailliert erklärt, dass sie am Vorabend der Tat sozusagen nach Albstadt gefahren sind zu Geoffrey, haben dort übernachtet und waren am nächsten Tag auf dem Rückweg. Aufgrund Bauchschmerzen der kleinen Tochter hat man sich dann entschieden, zunächst das Krankenhaus zu besuchen, ist dann nochmal nach Hause gefahren und wäre dann später nach einem Fahrzeugwechsel weiter in einen Streichelzoo gefahren. Und dieses Alibi haben wir dann natürlich im Verlauf der Ermittlungen bis aufs kleinste Detail überprüft.
Das klingt ja jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Wer ist denn dieser Geoffrey? In welcher Beziehung steht er zu den beiden?
Geoffrey ist damals 32 Jahre alt. Er ist in der IT-Branche tätig und lebt nach einigen Umzügen wieder bei seinen Eltern. Er hat eine Partnerin in Fernbeziehung. Und ja, er ist so ein sehr guter Freund von Patrick und Julia. Er war als Trauzeuge auch auf der Hochzeit der beiden und er ist Taufpate ihrer Tochter. Er und Patrick hatten sich über Facebook kennengelernt 2013, weil sich beide auch sehr für Autos und für Tuning interessieren. Darüber sind sie in Kontakt gekommen. Später haben sie sich gegenseitig besucht und es ist eine Freundschaft entstanden. Wichtig zu erwähnen ist, dass Patrick und Julia jetzt nicht so viele soziale Kontakte hatten und Geoffrey ist wohl so der Engste zu dieser Zeit.
Und das bedeutet jetzt dementsprechend, der nächste Schritt ist, auch Geoffrey zu befragen und eben dieses Alibi, das die beiden angegeben haben, zu überprüfen, wie es Diana Fürst ja schon gesagt hat.
Ja, Geoffrey bestätigt, dass Patrick und Julia mit ihrer Tochter bei ihm zu Gast waren und er händigt den Ermittlern auch einen Chat aus, also einen Chat zwischen Patrick und ihm selbst. Das macht er wahrscheinlich, ohne groß zu überlegen, was da alles drinsteht.
Der Chatverkehr war sehr umfangreich und wurde auch durch Kollegen in sehr langer Zeit wirklich einzeln aufbereitet, jede Nachricht gelesen. Und da hat sich dann schon ja anfänglich der Verdacht ergeben, dass da was nicht stimmt, weil Patrick teilweise gezielt auch über seinen Vater gesprochen hat, den Ärger mit seinem Vater und ja, hat dann einfach so ein, zwei Andeutungen gemacht, auch in Richtung, er macht ihn fertig, er wird ihn fertig machen. Und das hat für uns auch so ein bisschen ja einfach das Indiz drauf gegeben, dass da was nicht stimmt.
Wie gehen denn dann die Ermittler mit diesen Nachrichten um? Was passiert mit dieser Erkenntnis, dass sich Patrick jetzt derart über seinen Vater geäußert hat?
Die Polizei hält die drei natürlich sehr im Blick. Sie überwacht sie auch. Also Patrick, Julia und Geoffrey, die auch weiterhin im Kontakt miteinander stehen. Sie unterhalten sich am Telefon auch über den Mord an Karl und Monika, sagen jetzt aber nicht, wer dafür verantwortlich ist.
Und wenn du sagst, diese drei werden jetzt überwacht, wie verhalten sie sich denn nach der Tat? Passiert da irgendwas Auffälliges?
Nein, also nichts großartig Auffälliges. Patrick und Julia verhalten sich auch in den Befragungen jetzt nicht so auffällig. Sie sagen zwar nichts inhaltlich groß, aber sie reden mit den Beamten und bleiben auch in ihrem Haus wohnen. Und dann sind die Ermittler aber doch stutzig geworden, wie Diana Fürst erzählt, denn Patrick hat in der Folge Kontakt zu seinen beiden Halbschwestern aufgenommen, Tanja O. und Yvonne Z. Das hatte er jahrelang nicht getan.
Er hat dann auch versucht, eine Halbschwester einen Erbverzicht unterschreiben zu lassen, um eben sich das volle Erbe seines Vaters zu sichern. Des Weiteren haben sich dann auch im Verlauf Angehörige von Monika bei uns gemeldet, die auch Besuch von Patrick und Julia hatten. Und hierbei stand nicht die Trauer im Vordergrund, sondern vielmehr ja, die Verwaltung des Erbes. Auch insbesondere der Spielwarenladen von Monika war hierbei ein Thema, ob möglicherweise das Erbe von Monika dann auch auf Patrick übergehen kann.
Das heißt, bei Patrick und Julia steht jetzt also nicht der Verlust im Vordergrund, sondern eher das Finanzielle. Und sie wollen sich ganz offensichtlich da in eine günstige Position bringen, um möglichst viel zu erben, so wie ich das verstehe. Du hast für deine Recherchen auch Kontakt zu einer der Töchter von Karl O. aufnehmen können, zu Yvonne Z. Was hat sie dir denn erzählt? Wie hat sie diese Zeit erlebt?
Mit Yvonne Z. habe ich mich direkt an dem Haus getroffen, in dem es hier geht. Und sie hat mir erzählt, dass sie zunächst morgens im Internet diesen Artikel gelesen hat von dieser Mord an einem Ehepaar in Altenstadt. Aber das hat sie noch gar nicht so mit sich in Verbindung gebracht. Und ihrem Vater, das war für sie noch weit weg. Sie hatte ja auch kein so gutes oder kein enges Verhältnis zu ihrem Vater Karl. Der hat sich wohl für sie nie interessiert und wollte auch erst keinen Unterhalt zahlen. Das mussten Yvonne und ihre Mutter auch einfordern bei ihm. Sie hat zwar, hat es mir erzählt, auch mehrmals versucht, Kontakt aufzunehmen zu ihrem Vater. Einmal im Jahr im Alter von 14 und einmal im Alter von 18 Jahren. Das hat er wohl aber immer abgeblockt. Er wollte nichts mit seiner Tochter zu tun haben. Bei Yvonne Z. war es dann so, dass erst als dann nachmittags die Polizei vor ihrer Tür stand, sie verstanden hat, ah, mein leiblicher Vater ist eines der Mordopfer.
Auch wenn ich ihn nicht kannte, war es trotzdem ein Riesenschock für mich. Ich war dann wirklich in einem kleinen Loch irgendwo. Psychisch hat mich das komplett mitgenommen, weil ich mir immer irgendwo noch erhofft hatte, dass ich ihn irgendwann mal kennenlernen darf. Und die Nachricht von seinem Tod hat mir dann die letzte Hoffnung genommen, dass ich ihn noch kennenlernen kann irgendwann. Ja. Es war sehr brutal für mich, ja.
Und sie bekommt dann also kurz nach dieser Nachricht und kurz nach dem Tod ihres leiblichen Vaters diese Anfrage von ihrem Halbbruder Patrick, der sich ja auch sehr lange gar nicht bei ihr gemeldet hatte. Wie hat sie sich denn an diese Situation erinnert?
Yvonne Z. hat erzählt, dass sie sich insgesamt dreimal getroffen haben. Beim ersten Mal noch bei Patricks Mutter zu Hause, weil die Häuser zu dem Zeitpunkt für polizeiliche Untersuchungen gesperrt waren. Patrick meinte wohl zu ihr, ob sie gemeinsam die Beerdigung organisieren wollen. Yvonne Z. zeigte sich offen dafür, obwohl sie wesentlich weniger Kontakt zu ihrem Vater hatte als Patrick. Und zwei weitere Treffen dann haben bei Patrick und Julia zu Hause stattgefunden.
Am letzten Treffen war es ganz schlimm, da waren wir hier bei Kaffee und er war dauernd richtig angespannt. Er hat dauernd aus dem Fenster geschaut, dann sage ich, warum guckst du dauernd raus? Dann hat er gesagt, ja, die holen mich. Und dann habe ich ihn gefragt, wer ihn holt. Und dann war er wieder ruhig. Ja. Er war da ganz nervös und in sich gekehrt. Ja.
Und dieses Erlebnis, das geht ihr nicht aus dem Kopf und deswegen geht sie noch einen Schritt weiter.
Und dann war ich nach dem Treffen mit Patrick, war ich nochmal bei der Kriminalpolizei und habe eine Aussage gemacht, weil mir die Treffen ein bisschen komisch vorkamen, wie Patrick sich da verhalten hat und wie Julia sich verhalten hat. Und dann hatte ich den innerlichen Drang, das der Kriminalpolizei mitzuteilen. Und dann habe ich nochmal Kontakt gesucht und ja. Genau.
Jetzt haben wir also noch die erweiterte Familie und die Verhältnisse da kennengelernt. Es war jetzt also alles nicht so rosig, auch im weiteren Kreis nicht. Bezogen auf Patricks und Julias Verhalten könnte man ja aber auch sagen, die Familien lagen im Streit, jeder trauert anders. Böse Absichten kann man aus dem Verhalten jetzt nicht unbedingt ablesen, auch wenn es natürlich seltsam ist, so schnell das Finanzielle klären zu wollen, auch zum eigenen Vorteil, oder?
Ja, ist seltsam, aber noch kein Verbrechen. Es könnte trotzdem auf ein Motiv hindeuten, das die beiden gehabt haben könnten, also Patrick und Julia. Wirklich Aufschluss bietet die aufwendige Analyse der Chats zwischen Patrick und Geoffrey, über die wir vorhin gesprochen haben.
Und was lässt sich daraus ablesen?
Der wachsende Hass auf Karl O., also wie Patrick seinen Vater wahrgenommen hat und wie er immer weniger mit ihm klarkam. Außerdem gibt es Nachrichten, die darauf schließen lassen, dass Patrick mit Joffrey Angelegenheiten besprechen wollte, die man nicht nachträglich herausfinden sollte. Er fragt zum Beispiel nach sicheren Chats, wo Joffrey aber sagt, er ist ja ITler, gibt's so nicht. Aus ihren Nachrichten geht auch hervor, dass im März 2013 es schon mal einen Übernachtungsbesuch bei Joffrey gegeben hat. Also Julia und Patrick waren da schon mal bei ihm und haben mit der Tochter zusammen übernachtet. Außerdem lassen sich Hinweise herauslesen, dass Patrick und Julia zu dieser Zeit schon einmal versucht haben, Karl und Monika O. zu töten.
Also im März, ungefähr einen Monat bevor der Mord passiert ist. Inwiefern lässt sich das daraus ablesen? Was gibt es da für Hinweise?
Ja, offenbar hatten Patrick und Julia das Auto von Joffrey, einen Audi, genutzt während dieses Besuchs im März. Und das ist dreckig geworden. Im Chat hat Patrick dann Joffrey gebeten, das Auto zu reinigen.
Das heißt, Patrick hat sich Sorgen gemacht und es sollte jetzt offenbar niemand erfahren, dass er mit Joffreys Auto unterwegs war. Wir kommen da später auch nochmal im Detail drauf zu sprechen. Das klingt ja jetzt aber doch alles sehr verdächtig, ehrlich gesagt.
Ja, sieht die Polizei auch so und deswegen werden die drei nun auch in den sogenannten Beschuldigtenstatus überführt, wie es so schön heißt im Beamtendeutsch. Das heißt, die gelten nun nicht mehr als Zeugen, sondern als Beschuldigte. Und das heißt auch, die Ermittler gehen davon aus, dass Patrick und Julia für den Mord an Karl und Monika verantwortlich sind und Joffrey sie bei der Tat unterstützt hat, dass er also ein Helfer ist. Deswegen werden die drei festgenommen. Am 16. Mai 2023.
Wie das abgelaufen ist, das schildert uns die leitende Ermittlerin Diana Fürst.
Am Tag der Festnahme war es eben so, dass der Zugriff bei Patrick und Julia durch ein Sondereinsatzkommando durchgeführt wurde. Man hat beide angetroffen, schlafenderweise. Auch die Tochter war im Wohnhaus. Und für die Zugriffskräfte hat sich am Anfang eben schon der Eindruck breit gemacht, dass das jetzt vielleicht keine Überraschung war, dass die Polizei jetzt hier ist und sie verhaftet, als eben Verdächtige zu diesem Tötungsdelikt. Und außerdem war es auch irgendwie eine sehr kalte Atmosphäre, auch gegenüber dem Kind vor Ort. Bei Joffrey war es so, dass da auch eine Spezialeinheit aus Baden-Württemberg den Zugriff gemacht hat mit Kräften von unserer Dienststelle. Und ja, das lief eigentlich soweit relativ, unkompliziert ab. Man hat jetzt da auch keine weiteren Erkenntnisse zunächst gewonnen. Erst im Verlauf, eben nachdem Joffrey auf der Dienststelle war, ihm eine Rechtsanwältin beiseite gestellt wurde und in einem Rechtsgespräch mit der Staatsanwaltschaft wurde sich dann entschieden, dass er eben Angaben macht und hat uns dann eben an diesem gleichen Tag noch seine Geschichte zu der Sache erzählt.
Am 16. Mai, also rund drei Wochen nach dem Mord an Karl und Monika O., hat die Polizei jetzt also drei Verdächtige vor sich sitzen. Karls Sohn, dessen Ehefrau und einen Freund der beiden. Und letzterer ist gleich bereit, vor den Beamten auszupacken.
Ja, Joffrey sagt zum Beispiel aus, dass das Bauchweh, das die Tochter am Morgen des 22. April gehabt habe, das sei nur ein Vorwand gewesen. Die beiden wollten wohl nämlich wieder schnell nach Hause und dort nach etwas nachsehen, denn sie waren sich wohl nicht sicher, ob sie nach der Tat nicht eventuell bei sich zu Hause Blutspuren hinterlassen haben. Und die wollten sie dann so schnell wie möglich beseitigen. Deswegen wollten sie zurück.
Aufgrund dieser Aussage begab sich dann unsere Spurensicherung nochmals in das Wohnanwesen von Patrick und Julia und konnte hier dann tatsächlich mit einem Spezialisten der Rechtsmedizin München auch Blutspuren an einem Türstock bzw. an einem Türblatt feststellen. Später stellte sich dann heraus, dass es sich dabei um Blut von Karl handelte.
Sagt Ermittler Fabian Hummel, wir erinnern uns, dass Patrick und Julia die Übernachtung bei ihrem Freund Joffrey ja als Alibi angegeben hatten. Hierzu hat Joffrey aber noch weitere interessante Details, die er jetzt offenlegt.
Joffrey bestätigte hier, dass die beiden mit ihrer Tochter abends zu ihm gekommen sind und nachts eben mit einem Auto von ihm nochmal los sind. Davor gab es Gespräche zwischen Julia und Patrick, wo es darum ging, ob sie das denn nochmal hinbekommen. Und Patrick zu Julia sagte, wir müssen das schaffen, das ist der letzte Versuch und schaffst du das, bekommst du das hin. Als beide wieder zurückgekommen sind, waren beide ziemlich fertig. Patrick zitterte wohl am ganzen Körper und äußerte gegenüber Joffrey, dass es wohl nicht mehr wie ein Suizid aussieht. und dass er Scheiße gebaut hat und dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er einfach umgezogen wäre.
Das hat es ja durchaus in sich, womit Geoffrey hier seine Freunde belastet. Äußern sich die beiden denn, Patrick und Julia, zu diesen Vorwürfen, zu diesen ja belastenden Aussagen?
Nein, Patrick und Julia bleiben dabei. Sie schweigen in den polizeilichen Vernehmungen.
Das heißt, Geoffreys Aussagen bringen die Polizei jetzt hier erheblich weiter in den Ermittlungen, wenn die beiden anderen gar nichts sagen?
Ja, er gibt sehr viele Informationen preis. Zum Beispiel auch, dass er nach diesem Wochenende im April ein Handy entsorgen sollte. Ein Handy, das Patrick für die nächtliche Fahrt offline verwendet hatte. Der wollte wohl nicht im Funknetz erkannt werden und hat deswegen eine Offline-Navigation verwendet. Und Geoffrey sollte dieses Handy dann entsorgen, hat das wohl auch getan, nämlich er hat es in einen Fluss geworfen, sagt er. Und dieses Handy konnte dann von der Polizei auch nicht mehr gefunden werden. Gravierend ist auch die Information, er sollte helfen, eine Schusswaffe für Patrick zu besorgen. Die Ermittler konnten später nachvollziehen, dass Patrick mehrere Versuche unternommen hatte, an eine Waffe zu kommen. Unter anderem auch über seinen Freund Geoffrey, der wohl im Darknet das versucht hat, aber das hat nicht funktioniert. Und Patrick versucht dann bis ins Frühjahr 2023 hinein an eine Waffe zu kommen, scheitert aber letzten Endes.
Und findet Geoffrey das nicht komisch, dass Patrick jetzt eine Waffe haben möchte? Oder fragt er mal, wofür das sein soll?
Ja, berechtigte Frage. Geoffrey sagt, er habe gedacht, sein Freund habe eben seine Familie vor Bedrohung durch Vater Karl schützen wollen, der auf einmal auf Julia und die Tochter losgegangen sein soll. So hat es Patrick ihm wohl erzählt. Die Erklärung von Patrick sei zudem gewesen, sein Vater Karl sei wegen illegalen Waffenbesitzes vorbestraft und deswegen habe Patrick ihm die Waffe nun unterjubeln wollen, damit er später bei der Polizei anrufen und sagen könne, er habe den Vater mit einer Waffe gesehen. Geoffrey sagt auch, Patrick habe die Waffe nie wieder erwähnt und er, Patrick, habe auch nicht danach gefragt.
Und ich würde gern auch nochmal auf diese Übernachtungen zu sprechen kommen, die bei Geoffrey stattgefunden haben. Die erste, das hatten wir ja schon mal gesagt, die war im März. Und aus einem Chat zwischen Patrick und Geoffrey hatte die Polizei ja die Vermutung gezogen, dass Patrick und Julia schon damals versucht haben könnten, Karl und Monika zu töten. Was erzählt Geoffrey denn dazu?
Geoffrey sagt, das sei auf Wunsch Patricks zustande gekommen und im Vorfeld habe er auch erwähnt, er müsse im Laufe dieses Besuchs abends aber nochmal wohin. Geoffrey habe nicht nachgefragt, wohin. Patrick und Julia besuchen dann also Geoffrey mit der Tochter im März 2023. Patrick habe bei diesem Besuch dann auch nach Hinterausgängen im Haus von Geoffreys Familie gefragt und darum gebeten, dass sein parkendes Haus im Sichtfeld einer Überwachungskamera stehen soll. So war das dann auch im April.
Und all das findet Geoffrey damals nicht bedenkenswert?
Naja, Geoffrey sagt, er habe sich gedacht, Patrick wolle wohl irgendetwas im Haus seines Vaters platzieren und da hat er nicht genauer nachgefragt. Patrick und Julia fahren also in der Nacht davon und Geoffrey passt auf die schlafende Tochter auf. Morgens um 4 kommen Patrick und Julia dann wieder mit den Worten, es hat nicht geklappt und Karl habe nachts um 3 auf dem Balkon gestanden und geraucht, deswegen seien sie wieder umgedreht. Geoffrey sagt, das habe er alles nicht weiter hinterfragt.
Ich fasse noch mal kurz zusammen. Patrick fragt Geoffrey, ob er ihm helfen könne, eine Waffe zu besorgen. Er bittet außerdem bei 2 Besuchen darum, dass sein parkendes Auto immer von einer Überwachungskamera gefilmt wird und im Bild ist und macht das, um mit einem anderen Auto unentdeckt nachts durch die Gegend fahren zu können. Er kommt von einer solchen Tour einmal zitternd zurück und redet davon, dass es jetzt nicht mehr nach Suizid aussehe, Zitat. Und all diese Merkwürdigkeiten, auch schon im Vorfeld, die bewegen Geoffrey dann trotzdem nicht dazu, mal genauer nachzufragen oder vielleicht sogar schon die Polizei zu informieren.
Nö, er gibt in den Vernehmungen an, er habe zwar mitunter ein merkwürdiges Gefühl gehabt, aber wie gesagt, er habe gedacht, Patrick habe seinem Vater nur was ins Haus oder ins Auto legen wollen. Er habe aber auch gehört, wie Patrick und Julia über mögliche Blutspuren geredet haben und gehofft, das sei lediglich zu einem Kampf gekommen und es sei niemand gestorben.
Das heißt, dieser ganze Plan, den Patrick und Julia sich ausgedacht hatten, der ist damit hinfällig. Geoffrey sagt der Polizei alles, was er weiß. Ich würde jetzt mal unterstellen, um selbst besser dazustehen vermutlich, wenn es um eine mögliche Strafe geht. Und trotzdem ist damit ja aber noch nicht bewiesen, dass die beiden auch wirklich die Täter sind oder waren.
Nein, noch nicht, aber es werden ja auch noch weitere Spuren ausgewertet, unter anderem nun auch die Handys und die Chatverläufe von Patrick und Julia, erklärt Ermittler Fabian Hummel.
Diese bestätigten dann den Hass gegenüber Karl und Monika, Hier schrieb betitelte Patrick unter anderem seinen Vater als Hurensohn. Die Julia schrieb, dass sie hofft, dass er schon tot im Krankenwagen liegt. Und daraus war eben klar zu sehen, dass ab Ende 22, Beginn Januar 23, die Hassspirale immer größer wurde und der Hass auf Monika und Karl immer mehr wurde.
Und neben diesen Chatnachrichten haben die Ermittler auch noch die Videoüberwachung, die sie gesichert haben. Die muss auch noch analysiert werden.
Auf einer Videoaufzeichnung von einer Nachbarin, von einem Nachbargrundstück, ist nachts zu sehen, wie der Bewegungsmelder auf dem Grundstück der Verstorbenen angeht. Hier war auffällig, dass zuerst der Bewegungsmelder am Hauszugang angeht und im weiteren Verlauf der Bewegungsmelder direkt an der Haustüre angeht. Nach kurzer Zeit gingen die Lichter genau andersrum an, also zuerst an der Türe und im weiteren dann wieder der im Zugangsbereich, was für uns ein Indiz war, dass es vermutlich in dieser Zeit zur Tat kam und eben die Täter zuerst kamen und dann wieder gingen.
Ein weiteres Indiz ist eine Fitnessuhr, die Monika am Arm hatte. Auch die wurde untersucht und ausgelesen und sie zeigt, die letzte Sauerstoffsättigung in der Nacht passt in den Zeitraum, in dem die Bewegungsmelder im Haus an- und ausgegangen sind. Also der vermutete Todeszeitraum wird erkennbar. Und aus anderen Überwachungskamerabildern können die Ermittler zudem rekonstruieren, dass Patrick und Julia zur entsprechenden Zeit eben nicht bei Schoffel waren, sondern mit verschiedenen Autos herumgefahren sind. Also das sind Überwachungsaufnahmen von verschiedenen Häusern in der Umgebung, wo man sieht, dass da Autos vorbeifahren, die passen könnten zu den Autos, mit denen Julia und Patrick wohl unterwegs waren. Das ist kein eindeutiger Beweis, aber es sind Indizien.
Das heißt, es sind also beide, Patrick und Julia, die in der besagten Nacht vom 21. auf den 22. April 2023 unterwegs waren. Die Frage ist jetzt aber, sind auch beide wirklich für den Tod von Karl und Monika O. verantwortlich oder war es nur einer von beiden? David, wir haben schon gehört, die Ermittler haben eigentlich schon ihre Theorie aufgestellt, nämlich dass Patrick und Julia gemeinschaftlich die Tat begangen haben. Und sie holen sich jetzt aber trotzdem nochmal Verstärkung, um diese Theorie auch zu untermauern. Von wem holen sie die und warum?
Sie haben ja bislang viele Indizien gesammelt, aber keine wirklichen Beweise, wie gesagt. Also vieles, das auf die Täterschaft von Patrick und Julia hindeutet, wie die dokumentierten Autofahrten, die hasserfüllten Nachrichten, die Blutspuren von Karl im Haus von Patrick und Julia. Aber Beweise sind das alles nicht und dazu bräuchte es eine Zeugenaussage, wie jemand, der die Tat beobachtet hat, Aufnahmen, die die Tat zeigen oder ein Geständnis, aber all das gibt's eben nicht. Die Ermittler erfahren dann über Zeitungsartikel, waren es glaube ich, dass es ein sogenanntes biomechanisches Gutachten gibt, also dass es die Möglichkeit gibt, ein sogenanntes biomechanisches Gutachten zu erstellen. Und das wird in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft dann auch in Auftrag gegeben.
Und was ist das für ein Gutachten? Wer erstellt sowas?
Da wenden Sie sich an einen Wissenschaftler der Universität Stuttgart, der simuliert mit seinem Computer menschliche Bewegungsabläufe. Er studiert dafür, wie Muskeln, Nerven und Knochen miteinander interagieren. Er ist Physiker, also er beobachtet dieses ganze Zusammenspiel, wie menschliche Bewegungen zustande kommt. Sein eigentliches Ziel ist es, neurologische Krankheiten zu verstehen und den Menschen zu helfen, beispielsweise durch bessere Hilfsgeräte, dass sie so zum Beispiel ihr Zittern verringern können. Er rechnet Bewegungen in mathematische Formeln um, also er ist Teil einer ganzen Gruppe und sein Name ist Sünn Schmidt, Physiker und Professor an der Universität Stuttgart. Und diese Forschung lässt sich auch auf kriminalistischer bzw. auf forensischer Ebene anwenden. Das Team um Sünn Schmidt hat zum Beispiel 2022 schon mal geholfen bei einem anderen Mordfall. Da ging es darum, einen Verurteilten zu entlasten, der dann schließlich auch freigesprochen wurde.
Die Unterscheidung von forensischer Forschung zu robotischer Forschung ist erstmal nicht vorhanden. Wir wollen biologische Systeme, Bewegungssysteme den Menschen betrachten. Der große Unterschied kommt daher, in der Robotik betrachten wir wiederkehrende Bewegungen. Während in der Forensik geht man ja auch nicht nach vorne, sondern von hinten zurück. Man hat einen Endpunkt, man hat eine tote Person oder man hat eine aufgefundene Situation, die muss rekonstruiert werden und die Simulation sollte das bestmöglich erklären.
Das heißt, Sinn Schmidt soll jetzt hier in diesem Fall im Doppelmord von Altenstadt auch Bewegungen nachvollziehen, ausgehend von, ja, ich nenne es mal menschlichen Parametern.
In diesem Fall Doppelmord gab es zwei Tatverdächtige, die sich unterschieden haben durch ihre Körpergröße, durch das Geschlecht, also eine männliche große Person und eine weibliche kleine Person. Zusätzlich war die männliche Person als Rechtshänder beschrieben und die weibliche Person als Linkshänderin.
David, jetzt habe ich gerade schon gesagt, Bewegungen sollen nachvollzogen werden. Was genau untersucht Sinn Schmidt jetzt aber hier mit seinem Team? Was prüft er da genau mit dieser Simulation?
Also er hatte erstmal diese Angaben vorliegen von der Polizei. Zwei Personen kommen in Frage. Eine eher klein und Linkshänder, die andere eher groß und Rechtshänder. Und er berechnet dann, wie sich jeweils Spuren in dem betreffenden Raum, also im Schlafzimmer, verteilt hätten. Das Schlafzimmer, in dem der Mord geschehen ist, ist relativ klein. Es gibt eine Dachschräge über dem Bett und das beeinflusst Bewegungsabläufe. Sinn Schmidt und sein Team berechnen dann, wo sich Blutspritzer und Spuren befunden hätten, hätte eine große Person, die Rechtshänder ist, auf Monika eingestochen. Und dasselbe macht er dann nochmal mit den Daten der kleineren, linkshändigen Person. Es zeigt sich, die vorhandenen Spuren passen nur zur kleineren Person.
Ich übersetze das mal kurz. Das heißt, es deutet darauf hin, dass auch Julia in diesem Raum war und dass sie also diejenige war, die auf Monika eingestochen hat. Und dementsprechend ist Patrick jetzt nicht allein für den Mord an Karl und Monika verantwortlich. Das zeigen also diese Untersuchungen von Sinn Schmidt.
Es ist kein eindeutiger Nachweis, dass es so stattgefunden hat, aber es ist ein sehr starker Hinweis, weil es eben biomechanisch ist, diese Bewegung leichter, das kann man sagen.
Und hat diese Untersuchung dann jetzt auch Auswirkungen auf die Ermittlungen bzw. am Ende auf den Prozess?
Sagen wir es mal so, das Ergebnis der Untersuchung stützt die bereits vorhandene Theorie der Ermittler. Es sind jetzt keine wirklich neuen Erkenntnisse. Aber für die Ermittler war es wohl auch einfach mal wichtig, diese neue Methode auszuprobieren. Und in Zukunft hofft Sinn Schmidt auch dabei zu helfen, ein Verfahren zu entwickeln, das standardmäßig bei solchen Ermittlungen eingesetzt werden kann, braucht aber noch etwas Zeit. Und übrigens im späteren Prozess war sein Gutachten, hat dann auch keine große Rolle mehr gespielt.
Okay, aber zumindest, dass er hoffte, der Ermittler, dass die Theorie unterstützt wird, das ist in Erfüllung gegangen. Das genau. Hat sich erfüllt. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zur Arbeit von Sinn Schmidt und diesen biomechanischen Gutachten erfahren möchten, dann schauen Sie sich gern den Film unserer Kolleginnen und Kollegen des MDR-YouTube-Formats Einfach Genial an. Da wird die Methode anhand verschiedener Fallbeispiele noch einmal ausführlicher gezeigt und erklärt. Den Link zum Film finden Sie in unseren Shownotes. David, jetzt haben die Ermittler ganz viel zusammengetragen, aber, wie gesagt, keinen einzigen Beweis. Trotzdem beginnt am 23. Januar 2024 dann der Prozess. Vor dem Landgericht Memmingen findet der statt. Wer und was steht da jetzt zur Verhandlung?
Angeklagt sind Patrick und Julia wegen Mordes in zwei Fällen und Geoffrey wegen Beihilfe zum Mord in zwei Fällen. Die Anklage sagt, Patrick und Julia haben die Tat schon im Voraus geplant und in der Nacht vom 21. auf den 22. April in das Haus von Karl und Monika O. eingedrungen, die wohl arg und wehrlos schliefen zu diesem Zeitpunkt. Patrick hat dann, so die Anklage, seinen Vater erstickt und Julia hat Monika mit 44 Messerstichen getötet. Ziel der beiden ist es, laut Anklage zu verhindern, dass sie ihr Haus verlieren und sie wollten einfach das Erbe antreten von Monika und Karl. Mord bedeutet dann lebenslange Freiheitsstrafe. Geoffrey habe mit der Tat gerechnet und sie billigend in Kauf genommen, sagt die Staatsanwaltschaft. Er hat den beiden ein Alibi verschafft, ihnen ein Auto geliehen und während der Tat auf das Kind aufgepasst. Beihilfe heißt eine Freiheitsstrafe von nicht unter 3 Jahren.
Okay, und wie verhalten sich jetzt die drei vor Gericht?
Julia bleibt dabei und schweigt. Geoffrey äußert sich auch vor Gericht. Er sagt zusammengefasst, er hatte während der Untersuchungshaft gehofft, Patrick und Julia würden ihn entlasten und sagen, dass er nichts gewusst habe. Haben sie aber nicht. Hätte er von den Absichten gewusst, so hätte er wohl versucht, sie davon abzubringen. Und auch Patrick äußert sich in dem Verfahren, berichtet Ermittler Fabian Hummel.
Im Laufe des Gerichtsverfahrens hat sich Patrick zur Sache eingelassen, hat hier eine Einlassung verlesen, hat hierzu allerdings keinerlei Nachfragen zugelassen. Aus unserer Sicht und auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft war diese Einlassung unvollständig. Es wurden Sachen weggelassen. Für uns hatte es den Eindruck, dass er die Schuld auf sich nehmen wollte und seine Frau, die Julia, schützen wollte.
Patrick sagt also zusammengefasst, sie seien zu zweit in der Nacht zum Haus gefahren, aber am Ende habe er die Tat allein begangen. Julia hätte vor dem Haus gewartet. Und zur Vorgeschichte hat Patrick berichtet, sein Vater sei unberechenbar geworden und öfter auf die Enkelin und die Schwiegertochter losgegangen. Der Vater habe die Familie sogar gestalkt. Patrick wollte wohl also den Eindruck vermutlich vermitteln, er und seine Familie seien in Gefahr gewesen, er hätte gar keine andere Wahl gehabt. Ob diese Behauptung jetzt stimmt, das wissen wir nicht.
Aber das kann ihn und seine Mitangeklagten am Ende jetzt auch nicht retten, das sagt Ermittlerin Diana Fürst.
Ja, es war ein reiner Indizienprozess, aber man muss einfach sagen, die einzelnen Details, die wie ein Puzzle zusammengetragen wurden, die haben einfach im Endeffekt keine andere Variante mehr ergeben. Es war in sich schlüssig und auch das Gericht hat da keinen Zweifel mehr festgestellt daran.
Keinen Zweifel mehr festgestellt, das heißt, dementsprechend fällt dann auch das Urteil aus?
Ja, das Urteil fällt am 2. Mai 2024, also etwas mehr als ein Jahr nach der Tat. Patrick und Julia werden wegen gemeinschaftlichen heimtückischen Mordes aus Habgier zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Das Gericht stellt auch für beide die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, es ist nicht möglich, wie sonst nach 15 Jahren zu prüfen, ob der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Joffrey wird zu 3 Jahren und 10 Monaten Haft verurteilt. Laut Pressemitteilung nehmen die drei das Urteil wohl regungslos hin. Alle legen noch Revision ein. Das Urteil wird dann noch einmal auf Rechtsfehler überprüft. Aber diese können nicht festgestellt werden. Seit März dieses Jahres ist das Urteil rechtskräftig. Dementsprechend zufrieden sind die Ermittler Fabian Hummel und Diana Fürst.
Es ist ein extrem prägender Fall gewesen. Ich denke auch für die ganze Dienststelle, weil es einfach auch mit so vielen Emotionen verbunden waren. Es ist eine sehr brutale Tat und umso glücklicher und froher sind wir, dass wir sie aufklären konnten und dass es auch zu einer rechtskräftigen Verurteilung geführt hat.
Dieser Fall wird uns auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben, weil es ist nicht alltäglich, dass man zum einen ein Tötungsdelikt hat und dann erst recht nicht mit zwei Toten. Was hier eben auch auffällig war, die Täter aus direktem Umfeld, aus dem direkten Nachbarhaus und auch einfach die Tochter, die 2-jährige Tochter, wo eigentlich auch ein sehr großes Opfer ist und vermutlich auch jahrelang noch darunter leiden wird, genauso wie auch die Kinder von Monika.
Ja, und natürlich auch die Kinder von Karl, auch wenn jetzt die Beziehungen wohl nicht die besten waren. Fabian Hummel hat es gerade erwähnt, was wir in all der Zeit ja noch nicht wieder thematisiert haben. Wie geht es denn dann der gemeinsamen Tochter von Julia und Patrick?
Sie kommt mit der Festnahme ihrer Eltern in Obhut des Jugendamtes, ist seitdem auch in einer Pflegefamilie, bei der sie aufwächst. Inzwischen müsste sie 5 Jahre alt sein.
Karl und Monika haben ja, wie erwähnt, noch weitere erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen. Was lässt sich denn zu ihnen sagen? Wie geht's ihnen oder wie fassen sie das Urteil auf?
Die Tochter von Monika, Ramona heißt sie, hatte auch auf Schmerzensgeld geklagt. Das Gericht hat dann festgestellt, dass sie einen Anspruch darauf hat. Die Höhe kennen wir jetzt nicht. Und dann ist da ja noch die Tochter von Karl, Yvonne Z., mit der ich im Rahmen meiner Recherche gesprochen habe. Sie hatte ja Patrick und Julia nach dem Tod ihres Vaters und dessen Frau 3-mal getroffen. Und das jetzt zu begreifen, dass ihr Halbbruder und Julia für diesen Mord, für diesen Doppelmord verantwortlich sind, das war ziemlich schwer für sie.
Das war für mich ganz komisch, brutal, weil die zwei, wenn man sie kennt oder kennenlernen durfte und sie persönlich wahrnehmen durfte, finde ich nicht, dass man den zwei so eine Tat zutrauen könnte. Vor allem so in so einem brutalen Ausmaß so eine Tat. Ja. Also es war schockierend. Musste ich verarbeiten damals, ja.
Unabhängig davon stellt sie die Strafen an sich aber nicht in Frage.
Ich finde beide Strafen mehr als angemessen. Also ich habe mit Mördern kein Mitleid, kann ich nicht haben. Ich glaube, dass beide zurechnungsfähig waren und wussten irgendwo, was sie taten. Und dass man dann 20 Jahre Haft bekommt, ist für mich mehr als gerechtfertigt.
Und damit ist dieser Fall aber ja immer noch nicht abgeschlossen für Sie, denn sie kümmert sich ja noch um die Häuser, die inzwischen leer stehen.
Ja, das Haus, in dem Patrick und Julia gewohnt haben, das verwaltet sie momentan. Sie hat noch keine Info, was damit passieren soll. Es gehört immer noch Patrick, da hat sich auch gar nicht so viel geändert, da waren wir ja drinnen. Und das Haus von Monika und Karl soll sie im Auftrag ihres Halbbruders verkaufen. Stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Natürlich kommt da die Frage auf, warum tut sie sich das denn alles an?
Ich muss es, weil Patrick seine Rechnungen in Sachen Anwaltskosten, Gerichtskosten begleichen muss. Deswegen muss, er braucht die finanziellen Mittel. Und irgendwo habe ich das Gefühl für mich persönlich, dass ich ihm vielleicht nicht schuldig bin, aber ich möchte irgendwo für ihn da sein. Weil er hat niemand mehr außer mich. Seine Mutter möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Die andere Halbschwester hält sich auch neutral raus. Und dann seine Frau ist auch im Gefängnis. Und deswegen habe ich irgendwie für mich, ich möchte es tun für ihn.
Soweit ich weiß, hat sich aber bislang noch niemand gefunden, der dieses Haus kaufen will. Auch bei dem Haus ist es so, dass es sich relativ wenig verändert hat. Wir waren für unseren Fernsehdreh und für die Interviews in dem Haus auch drin. Und vor allem in dem Schlafzimmer sieht es fast noch genauso aus wie damals nach dem Mord. Also da sind noch Blutspuren auf dem Teppich, auf der Matratze, Blutspritzer an dieser Dachschräge über dem Bett. Das Leuten zu zeigen und zu fragen, ob sie das Haus kaufen möchten, ist sicherlich nicht so einfach.
Stelle ich mir schwierig vor, ja.
Genau. Es ist wohl so, dass Patrick nicht möchte, dass da ein Tatortreiniger kommt. Das sind so die Informationen, die mir vorliegen.
Das heißt ja aber, dass sie noch Kontakt zu ihrem Halbbruder hat.
Ja, sie hat ihn auch nach eigener Auskunft in der Untersuchungshaft mehrmals besucht. Das ist wohl in der Nähe. Und seit der Verurteilung und der Verlegung in eine andere JVA dann nicht mehr. Aber sie stehen wohl in telefonischem Kontakt und sie hatte überlegt, ihn jetzt im Herbst mal zu besuchen.
Und wie blickst du denn jetzt auf diesen Fall zurück? Das ist doch alles schon ja, sehr speziell, möchte ich sagen, diese Details.
Ja, speziell, denke ich, ist ein guter Begriff dafür. Es geht ja los mit der Inszenierung eines erweiterten Suizids, wo sich die Täter wohl auch viel Mühe gegeben haben. Zumindest mein Eindruck, dass sie das von langer Hand geplant haben. Sie sollen auch angeblich mehrere Kleidungsschichten, zwei Paar Socken übereinander getragen haben, damit ja keine Spuren irgendwo hinterlassen werden. Aber sie haben dann doch wohl kleine Fehler gemacht, wie der Blutfleck an der Tür, Blut von Karl, das im Haus von Julia und Patrick gefunden wurde. Das war dann natürlich doch etwas weniger clever. Ich frage mich auch, wie sie das ihrer Tochter erklären oder wie sie überhaupt das ihrer Tochter zumuten, so eine Tat zu begehen. Die Tochter hat jetzt auch ihren Opa verloren und stellt sicherlich Fragen, die Pflegefamilie jetzt beantworten muss. Inwiefern da auch noch Kontakt zwischen Tochter und Mutter besteht und wie einfach dieser Kontakt ist, das stelle ich mir auch furchtbar schwierig vor. Und nicht zuletzt auch die Rolle von Yvonne, der Halbschwester des Täters. Sie ist da wirklich so in einer Rolle, die ist nicht einfach zu verstehen. Kümmert sich jetzt um dieses Haus, macht das wohl ihrem Halbbruder zuliebe, der Mörder ihres Vaters ist, mit dem sie aber nur wenig zu tun hatte. Ja, außergewöhnlich.
Ja, das steht uns natürlich nicht zu, darüber zu urteilen, ne? Aber natürlich ist das für Außenstehende, wie du schon sagst, außergewöhnlich und vielleicht auch nicht ganz einfach zu verstehen. Vielen lieben Dank, David, dass du heute hier warst und uns diesen Fall und die Ermittlungen im Doppelmord von Altenstadt so ausführlich geschildert hast.
Sehr gern.
Und auch zu unserer nächsten Folge bzw. unseren nächsten Folgen hast du einen wesentlichen Teil beigetragen, denn du und unser Team vom Podcast ARD Crime Time, die haben was ganz Besonderes auf die Beine gestellt oder wir haben was ganz Besonderes auf die Beine gestellt, das es ja so noch nicht gegeben hat. Eine mehrteilige Podcast-Serie, in der wir mal eine andere Form als sonst wählen.
Ja, es wird kein Gesprächspodcast, wie wir das jetzt gerade hier machen, sondern ein erzählter Mehrteiler mit vielen Beteiligten, Ermittlern und Zeitzeugen, die dabei zu Wort kommen.
Aber es ist natürlich wieder ein Kriminalfall, der dann im Fokus steht.
Ja, es geht um einen der aufsehenerregendsten Einbrüche, den wir in der jüngsten Vergangenheit erlebt haben. Es geht um den Einbruch in das grüne Gewölbe im November 2019, die sogenannte Schatzkammer Sachsens.
Da könnte man sich allerdings schon fragen, warum, weil der Fall ist ja aufgeklärt, abgeschlossen, die Täter sind verurteilt und man könnte sagen auch, es wurde sehr umfangreich berichtet. Warum jetzt nochmal?
Das stimmt, aber zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom MDR Landesfunkhaus in Dresden, die auch schon eine mehrteilige TV-Produktion dazu umgesetzt haben, zeichnen wir den Fall nochmal ganz genau nach, den Weg, den Ermittlungen. Wie konnte die Polizei den Tätern auf die Spur kommen? Haben sie wirklich alle Beteiligten zweifelsfrei ermitteln können? Welche Rolle spielt Vertrauen dabei? Und warum bewegt uns dieser Diebstahl der Juwelen bis heute?
All das werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon in 2 Wochen hören können. Am 15. November veröffentlichen wir auf diesem Kanal unsere 4-teilige Podcast-Serie ARD Crime Time, der Millionen-Coup im grünen Gewölbe. Bis dahin noch einmal vielen lieben Dank, lieber David. Ich bedanke mich außerdem bei Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Fragen oder Anmerkungen zu unserer heutigen Folge haben sollten, wenn Sie Kritik oder Lob zu unserem Podcast ganz allgemein loswerden möchten, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Mein Name ist Anne Eichhorn und ich bedanke mich fürs Zuhören.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.